wir haben das als Moyas 2.0 getauft. Das ist etwas entfernt in Karapete, wo auch eine andere Einrichtung ist, die dann im Übrigen etwas besser ausgestattet ist und von den griechischen Behörden von Lesbos betrieben werden. Aber dieses neue Camp, was wir uns angeschaut haben, ist wirklich katastrophal. Also nicht nur, dass es auf dem ehemaligen Munitionsfeld liegt, wie es überhaupt aussieht, ist eine Katastrophe. Es sind alles Steine. Man hat also die Zelte, 1000 Zelte werden dort aufgestellt, auf Steine gepackt, unmittelbar in der Nähe des Meeres. Da wurde dann ein Steinhaufen, so eine Wand errichtet. Und als wir nachfragten, warum, erzählte man uns, dass die Nordwinde dort ankommen. Und vor allem, das haben sie nicht hinzugefügt, auch die Wellen im Winter. Das heißt also, ohne diesen Wall würde das gesamte Zeltlager überschwemmt werden. Aber das nur nebenbei. Wir haben dort die Menschen in einer hellen Aufregung erlebt. Kein fließendes Wasser. Also die Toiletten da, die Dixie-Klos, die man uns gezeigt hat. Ich bin fassungslos. Ich kann das nur so sagen. Ja, abgesehen davon, dass es ganz wenige davon sind. Die konnten sich tagelang nicht waschen. Die Kinder, ja, ziemlich entnervt. Also es war auch so eine ganz entnervte Stimmung, weil auch an Nahrungsmitteln es fehlte, an allem Möglichen, was man halt braucht, um vielleicht leben zu können. Die meisten haben natürlich diesen Weg nicht freiwillig gemacht, in ein solches Lager zurück. Nachdem Moria beschlossen werden musste aufgrund des Brandes, sind viele in die Stadt gegangen oder sind viele auf dieser großen Straße gelandet, wo sie nichts bekommen haben oder vielfach auch in die Berge gegangen, wo natürlich auch ihnen niemand helfen konnte. Also aus Not heraus, um überhaupt überleben zu können, sind dann eben Leute wieder zurück in dieses nun neue Camp, das kein Stück besser ist als Moria. Und für mich ist es auch schockierend, dass man mit der gleichen stoischen Miene jetzt praktisch dieses Camp wieder aufbauen wird.
Das alte Camp hat ja unter anderem darunter gelitten, dass es total überbelegt war. Ist denn das jetzige Lager gleich auf ein größeres Maß gezogen worden?
Es sind jetzt wieder 10.000 Leute dort. Also man hat praktisch ja nur eine Versetzung vorgenommen, wenn man so will. Abgesehen davon, dass alles Zelte sind, was ich in meinen Augen sowieso schon katastrophal finde, weil ja auch mal ein Winter kommt. Es ist so, dass es ein Fassungsvermögen von 10.000 Menschen haben soll. Wir haben das uns auch auf den Plänen angeschaut, wie das aussehen soll. Da gibt es dann so territoriale Bereiche, da kommen nur junge Männer hin, dann Familien, dann waren welche unter Quarantäne, die wussten gar nicht, was Sache war, die wurden wirklich völlig abgesperrt. Die Leute, die wandten sich dann an uns und gesagt, helft uns mal, wir wollen hier raus, was ist denn hier los? Das kommt noch dazu, Informationsflüsse funktionieren nicht, von Rechtsmitteln mal ganz abgesehen. Wir haben gehört, dass während dieser Zeit, im Übrigen auch in Moria schon, ein Verfahren angewandt wurde, per Telefon mit den Leuten das Interview zu machen. Das Asylinterview, das muss man sich vorstellen. Und zwei Tage später kriegten die ihren Ablehnungsbescheid. Ja, so hat uns gesagt, ja, jeder, der möchte, kann natürlich auch einen Anwalt haben. Aber die wollen das ja eigentlich alles gar nicht. Gut, da war die Stimmung dann natürlich dahin bei uns, ne? Weil natürlich klar war, dass das Lüge ist. Und viele überhaupt nicht dazu kommen oder gar nicht wissen, wie ihnen geholfen werden kann, dass es da Anwälte gibt, die sie unterstützen. Aber die kommen ja auch gar nicht rein in dieses Lager. Also man muss es ja alles insgesamt sehen. Wir haben dort eine chaotische Situation. Sie ist absolut menschenverachtend. Es gibt keinen anderen Begriff. Und wir haben da Bilder im Kopf. Davon muss man sich wirklich erstmal erholen, sofern man das überhaupt kann.
Es sind ja auch zahlreiche Hilfsorganisationen vor Ort gewesen im alten Lager. Wie sieht das aus im neuen Lager? Und wie motivieren die sich unter solchen Bedingungen dann wieder anzufangen, wenn das eigentlich so katastrophal ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich weiß ich das auch nicht. Aber ich denke mal, wenn man dann vor Ort ist, hat man ja die Frauen, Männer, Kinder alle vor sich. Man hat einfach gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was das jetzt ist, was hier noch kommen wird oder nicht. Es wird einfach geholfen mit all den Mitteln, die zur Verfügung stehen bei Ärzte ohne Grenzen, die wir getroffen hatten. Die haben dann erzählt, unter welchen katastrophalen Bedingungen die dort helfen, dass sie gar nicht wissen, wer nun alles wirklich betroffen ist. Und die Menschen, die dann zu ihnen kommen und dann auch noch anders krank sind, dass ihnen das große Sorgen bereitet und sie sich nicht gut ausgestattet fühlen. Und wenn Krankenhäuser tatsächlich belegt werden sollen von Betroffenen, gar nicht die Kapazitäten da sind. Und ich habe dann die Frage gestellt, ja, sagt mal, und ihr selber, wie macht ihr denn das mit eurer Gesundheit? Habt ihr denn genügend dazu zur Verfügung? Ja, und da erklärten sie uns eben, dass auch einige logischerweise auch betroffen sind und dadurch auch ausgefallen sind als Ärzte. Also selbst die, muss ich ehrlich sagen, arbeiten unter Umständen, die sind wirklich alarmierend. Ähnliches berichten natürlich auch andere NGOs, die schon seit Jahren dort sind und versuchen irgendwie noch was herauszuholen. Besonders schlimm ist es natürlich für die Kinder, ganz klar. Ne? Da muss man, glaube ich, nicht sagen, ohne Schule, ohne nichts. Es ist ja einfach noch nicht mal eine gute Aufbewahrungsstätte, mit der man es hier zu tun hat. Ne?
Heute hat sich die Kommission getroffen. Gibt es schon ein Ergebnis? Gibt es auch vielleicht Druck seitens des Parlaments?
Ja, heute ist der Pakt gekommen, der sogenannte Pact on Migration, der Migrationspakt. Wenn man das mal übersetzt, was könnte das bedeuten für Geflüchtete? In erster Linie geht man davon aus, so hat Johansson, die Migrationskommissarin, auch in der Pressekonferenz gesagt, ja, von den Migrantinnen und Migranten, die kommen, davon sind ungefähr 2/3 Wirtschaftsmigranten. Keine Ahnung, wie sie das so feststellt, aber das ist interessant. Und die anderen, das sind die tatsächlichen Asylsuchenden, für die müssen wir tatsächlich etwas schaffen, aber wir müssen das faktisch sortieren, nach dem Aschenbuddelprinzip vermutlich, wenn man sich erinnert an das frühere Flughafenverfahren. Man hat also im Flughafen ein Territorium festgelegt als neutrale Zone, als nicht staatenzugehörige Zone. Sowas, denke ich, wird man einrichten. Man ist dann also noch nicht wirklich in der EU, sondern eben auf diesem Territorium und da wird ein Vorscreening vorgenommen, ob ich denn durch einen sicheren Drittstaat gelaufen bin oder nicht. Und auch nach dem Prinzip, wie viele Asylsuchende von der Ethnie praktisch anerkannt wurden in der EU. Und das wird ja immer weniger. Also auch das spielt dann eine Rolle und noch andere Dinge, keine Ahnung. Wir wissen es noch nicht im Einzelnen. Müssen wir erst noch mal lesen in Ruhe. Also diese Kriterien werden angewandt und dann erfolgt das Aussieben. Und die Mitgliedstaaten sollen sich an den Returns beteiligen. Also werden auch finanziell unterstützt von der EU, dass sie das machen. Wer dann übrig bleibt gewissermaßen, dessen Asylantrag wird dann da vor Ort in irgendeiner Weise bearbeitet. Müssen wir mal gucken, wie sie das meinen im Einzelnen. Und dann soll es auch eine Verteilung zwischen Mitgliedstaaten geben. Das ist eine Handvoll von Leuten, die da übrig bleiben. Der Rest wird abgeschoben. Frontex wird verstärkt. Die Zusammenarbeit mit den Drittstaaten, also alle Diktatoren der Welt, sind hilfreich, um die Abschiebung besser hinzubekommen. Und es gibt eine Search and Rescue-Operation der EU, deren Hauptziel am Ende darin besteht, die Leute gleich in die andere Richtung wieder zu verbringen. Die Returns, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Ziele momentan.
Das heißt, die werden dann einfach in Libyen zum Beispiel abgeladen? Oder wie funktioniert das?
Ja, das wissen wir noch nicht genau. Müssen wir gucken, wenn dann alle Pakete auf dem Tisch sind. Auch die Return Directive soll ja verändert werden. Ich weiß nicht, was da noch dazukommt. Aber es ist natürlich damit zu rechnen, dass das in die Richtung geht. Also ich wüsste ja gar nicht, in welche andere sonst. Ne? Denn die Geflüchteten kämen ja dann überhaupt nicht in die Nähe des europäischen Festlands.